Und schon wieder kommt hier eine Folge von Der Anruf, die ein wenig anders ist als gewohnt. Willkommen erstmal dazu. Das liegt jetzt nicht am Promi-Status von unserem Gast, dass die Folge anders ist, sondern an der eingeschränkten Stimmvielfalt. Clemens fehlt heute. Warum, erkläre ich gleich in ein paar Minuten. Ihr hört Jamina und mir zu, wie wir ja die Fragen des Lebens durchdiskutieren, die sich, glaube ich, jeder stellt. Aber das Spannende daran ist für mich gewesen, dass wir das halt aus sehr unterschiedlichen Perspektiven jeweils gesehen haben. Jamina, 22, ich 45. Wir haben unterschiedliche Dinge bisher erlebt. Wir stehen in unterschiedlichen Lebensphasen und dementsprechend sind unsere Antworten auf diese Fragen dann doch sehr anders. Ich fand das sehr spannend. Ich fand das erhellend, wie sie das sieht. Ich habe mich an vieles auch zurückerinnert, was mir so mit 22 durch den Kopf ging. Also ich hatte da sehr viel Spaß daran. Bin mal gespannt, wie ihr das so seht. Vielleicht schickt ihr eure Antworten auf die großen Fragen über das Tool hier bei Spotify oder ihr schickt eine Nachricht an mail@deranrufpodcast.de. Freuen wir uns immer. So, jetzt viel Spaß mit diesem Clash of Generations, wie die Folge wahrscheinlich gießen hätte, wenn wir ein bisschen marktschreierischer unterwegs sind bei der Anruf. Aber das sind wir zum Glück nicht.
Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 158. Kunsthaut. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buchholz und...
Hier ist Jamina, hi.
Hallo Jamina, herzlich willkommen zu einer, ich fürchte, Weltpremiere, weil du hast es heute nur mit mir zu tun.
Ah, okay.
Das Leben ist das Leben, die Arbeit ist die Arbeit und die ist bei Clemens total dazwischen gekrätscht, weil der gerade einen tatsächlich sehr, sehr spannenden Story-Podcast vorbereitet, der demnächst rauskommt, das ihr sicherlich deutschlandweit mitbekommt und er hatte einfach nicht die Zeit, bevor wir dich nochmal irgendwie vertrösten müssen, dachte ich mir, ich mach's alleine.
Ja, warum nicht?
Möchtest du nochmal kurz die Regeln erklären?
Ja, ich kenne dich nicht, du kennst mich nicht und wir führen jetzt ein Gespräch.
Das ändern wir in der nächsten Stunde mit den Fragen, die wir jeden stellen und wir legen dann direkt los.
Ja, cool.
Wie alt bist du?
Ich bin 22.
Wo wohnst du?
Ich wohne in Emden.
Was ist dein Beruf?
Ich bin in der Ausbildung zur Krankenschwester.
Mit wem hast du vor diesem Anruf zuletzt gesprochen?
Mit meinem besten Kumpel. Der musste mir helfen, dass ich hier mein Headset installiert bekomme.
Was fehlt dir in deinem Leben?
Sonne. Sonne fehlt mir, auf jeden Fall.
Dein bester Kumpel, der dir vorhin das Headset und so weiter alles eingerichtet hat, der mag dich, der findet dich toll, ihr hängt viel zusammen ab, nehme ich jetzt mal so an. Es wird aber irgendwas geben, was dir auch nicht gut an dir findet.
Ja, ich bin so ein Mensch, ich muss immer so Grenzen ein bisschen ausloten. Und ich glaube, das kann richtig nerven, weil ich immer gerne gucke, wo die Grenzen sind und dann vielleicht auch noch einen kleinen Schritt weitergehe.
Wenn du an einen schönen Moment in deinem Leben denkst, dann denkst du an ...
Ach, das ist eigentlich gar nicht so ein Moment, sondern eher so eine Lebensphase. So mit 18, da hatte ich so eine kleine Hippie-Phase. Und da war ich ja sehr oft sehr im Reinen mit mir. Das war eine sehr schöne Phase.
Warum hast du dich das letzte Mal bei jemand entschuldigt?
Das war tatsächlich auch bei meinem Kumpel, weil ich da, ausgeplappert habe, was man nicht unbedingt hätte sagen sollen in dem Moment, ohne nachzudenken.
Was ist das Hobby von der Jamina?
Ich mache gerne alles so, was so mit Kunst zu tun hat. Ich tätowiere gerne, da bin ich gerade am Lernen quasi. Ja.
Wenn es schief läuft, bist du als Krankenschwester auch genau die Richtige, die dann helfen kann.
Genau.
Was würdest du dein 10 Jahre jüngerem Ich sagen? Weil du mit 22, ich meine, dem 12-Jährigen kann man viel sagen, was würdest du auch noch deinem 10 Jahre älterem Ich gerne sagen?
Okay, das ist jetzt spannend. Also dem 10 Jahre jüngeren Ich würde ich, glaube ich, sagen, also ich würde ihr auf den Weg mitgeben, dass das Leben auf jeden Fall noch weitergeht nach der Schule, weil das irgendwie sowas ist, was man in dem Moment irgendwie immer gefühlt gerne vergisst, wenn man so im Schulalltag drin ist. Und meinem 10 Jahre älteren Ich würde ich gerne sagen, ja, dass ich stolz bin, dass es alles geschafft hat, was es sich vorgenommen hat.
Das ist, ja, genau, das ist die richtige Annahme, die man haben sollte, wenn man an das 10 Jahre ältere Ich denkt. Wovor hast du Angst?
Davor, dass ich nicht genug gelebt habe, wenn ich irgendwann sterbe.
Wenn wir uns auf der Straße begegnen würden, du und ich, was würde ich nicht von dir denken, was dich aber total ausmacht? Saublöd formuliert die Frage eigentlich, ne? Was sieht man dir nicht an? Was sieht man dir nicht an, was die Jamina richtig ausmacht?
Ich glaube, man würde nicht mehr mir nicht ansehen, dass ich auch mal sehr introvertiert sein kann, weil ich an sich so ein sehr lauter, extrovertierter Mensch bin, der auch so wirkt, aber ich habe auch sehr ruhige Seiten, die auch voll viel Platz einnehmen in meinem Leben.
Die Frage, die wir jedem stellen, erzähl uns deinen besten Witz.
ja, ich habe einen Witz und zwar, pass auf, es treffen sich zwei Römer. Fragt der eine Römer den anderen, du, welches Jahr haben wir eigentlich? Sagt der andere, 50 vor Christus. Sagt der andere, und wer ist Christus? Sagt der andere, keine Ahnung.
Sollen wir wenigstens Clemens noch eine Grußbotschaft schicken? Der ist wahrscheinlich irgendwo tief in der Arbeit. Vielleicht kann der irgendwie so noch so ein... Wie bei so Awardshows, weißt du, wo Leute dann nicht kommen, weil sie den Preis nicht annehmen können, weil es nur ein deutscher Preis ist. Und als Hollywood-Star geht man natürlich nicht überall hin. Vielleicht kann er ja auch noch gleich eine Grußbotschaft schicken.
Ja.
Ich drück mal auf Aufnahme. Hallo Clemens, hier sind Jamina und Johannes aus deinem Lieblingspodcast. Du verpasst gerade viel. Jamina würde dir gerne noch Folgendes mitgeben.
Hallo Clemens, ich wollte dir nur sagen, ich wünsche dir viel Kraft bei deiner Arbeit.
Meinst du, kannst du noch eine Grußbotschaft für das Ende der Aufnahme schicken? Weißt du, dann bist du wenigstens so ein bisschen dabei. Da würden wir uns freuen. Küsschen. So. Du wolltest der 12-jährigen Jamina sagen, das Leben geht nach der Schule noch weiter. Wie meinst du das? War die Schulzeit irgendwie kacke und du wolltest dir Hoffnung geben, dass es da noch was anderes gibt? Oder hast du dich zu sehr auf Noten fixiert oder so?
Ja, also ich kann es gar nicht genau sagen. Es ist irgendwie eher so ein Gefühl, dass ich auch während der Schulzeit irgendwie so gar nicht so richtig wusste, wofür macht man das alles so? Und ja, ich hatte irgendwie gar nicht so dieses Bild von mir nach der Schule im Kopf irgendwie, weil die Schule so präsent war, so omnipräsent einfach im Leben, dass man so vergisst, während man so die ganze Zeit zur Schule geht, dass man ja eigentlich nur zur Schule geht, um danach halt dann noch sein Leben zu leben. So. Und ich glaube, dass wenn ich das irgendwie im Kopf gehabt hätte, dann wäre mir vieles leichter gefallen irgendwie. Weil ich habe auch am Ende, dann habe ich so eine, ja, so eine Antipathie gegen Schule irgendwie entwickelt.
Oh, große Überraschung, ja.
Ja, obwohl ich eigentlich richtig Potenzial gehabt hätte, auch ein richtig gutes Abi zu machen. Aber ich hatte überhaupt keinen Bock. Also ich hatte wirklich überhaupt keinen Bock mehr. Und einfach nur, glaube ich, weil ich nicht so richtig auch an danach gedacht habe. Ich habe nur an den Moment gedacht und dachte mir, boah, nervt ihr mich hier alle mit euren blöden Themen, die ich hier alle lernen muss.
Denkst du gerne zurück an die Schulzeit? Ist ja bei dir jetzt auch nicht so lang her mit 22.
Nee, das stimmt, das ist dann erst ein paar Jahre quasi gerade her. Ja, schon. Also ich muss sagen, wenn ich so mit meinen Freundinnen, mit denen ich noch aus dem Abi Kontakt habe, spreche, tut mir jetzt auch voll leid, weil das viele so ein bisschen so als negative Zeit empfunden haben. Mhm. Durch so Sachen wie halt Grüppchenbildung oder Lehrer, Einzelpersonen, whatever. Aber ich habe schon die Schule eigentlich mal als gut wahrgenommen. So, also auch wenn ich das Schulsystem an sich und das, was man lernen musste und so, das hat mich genervt, aber dieses Schulsetting mit den Lehrern und mit den Klassenkameraden, da denke ich schon gerne dran zurück und vermisse ich teilweise auch.
Aber wenn man neben all dem blöden Schulsystem und natürlich auch das nervige Lernen und irgendwie läuft vielleicht nicht gut mit Noten, aber wenn man checken würde, wie geil das ist, dass man jeden Tag zumindest mit ein paar Menschen zusammen abhängt, die man mag, die zur gleichen Zeit da sind wie man selbst und später ist das eben nicht mehr so oft der Fall, so, also vom Freizeitcharakter ist Schule schon auch gut.
Ja, voll, das stimmt. Und ich glaube auch, dass man, ja, wenn, aber es ist halt schwierig in dem Alter, ne? Man ist halt in der Pubertät und hat irgendwie andere Interessen so, aber wenn man das wahrscheinlich mit einem späteren Blick so sehen könnte in dem Alter, dann könnte man vielleicht auch mehr rausholen, so für sich auch, ne?
Vielleicht sollten wir alle viel später erst in die Schule kommen.
Ja. Um
besser damit umzugehen.
Man braucht erstmal eine Reifeprüfung, so wie ein Hundeführerschein quasi für die Schule.
Die Lebenserwartung ist auch viel, viel höher als damals, als das Schulsystem erfunden wurde. Ich finde, wenn wir so mit, man ist jetzt 16, 17 eingeschult werden, damit man die Pubertät noch ein bisschen mitnimmt. Und dann ist man so Erwachsener, weiß es irgendwie zu schätzen, nimmt mehr damit raus. Das wäre doch gar nicht so schlecht.
Das wäre tatsächlich ziemlich cool, ja.
Ja, nicht mal. Die im Schulsystem sind ja sehr offen für jede Veränderung. Ja. Und du gehst einfach mal davon aus, dass in 10 Jahren du alles erreicht hast, was du erreichen wolltest, weil du gesagt hast, du bist stolz auf das, was sie Jamina mit 32 erreicht haben wird.
Ja, also ich weiß natürlich nicht genau, wo ich dann stehe, aber ich denke, dass ich so, ja, einfach viel gemacht habe, so, weil ich ja so eine Macherin bin und ja, einfach immer so dann dem nachgehe, was ich so mir vorstelle und deswegen denke ich, dass ich dann auch einige Punkte zumindest abgehakt haben werde und dass man da so oder so stolz draus sein kann, egal ob man jetzt vielleicht da ist, wo man sich das, wo ich es mir jetzt vorstellen würde oder vielleicht auch ganz woanders so, aber ich denke schon, dass man so oder so irgendwie stolz drauf sein kann.
Völlig eine gute Einstellung. Bist du damit im Freundeskreis alleine oder sehen das viele in deinem Alter so?
Also durch meine Ausbildung jetzt hat sich mein Freundeskreis so ein bisschen umgebrochen quasi. Also halt, man hat neue Leute kennengelernt und so und Alte sind halt viel studieren gegangen, wie es ja so der Klassiker ist nach dem Abi. Und deswegen, ja, habe ich jetzt auch teilweise so ein bisschen so jüngere Freunde auch, die dann nach dem Realschulabschluss oder so schon in die Ausbildung gegangen sind. Mhm. Und da merke ich schon, dass die schon sehr andere Lebenseinstellungen haben und auch nicht so dieses, ja, irgendwie, also die machen halt diese Ausbildung und wollen auch halt gerne in diesem Beruf arbeiten, was ja auch voll lobenswert ist. Und das ist halt jetzt erstmal so deren nächstes Nahziel quasi, was ja auch total logisch ist. Aber irgendwie, ich bin immer mehr in meinem Kopf so in Fernzielen quasi. Und immer, was ist danach und was möchte ich noch alles und was könnte ich noch dann studieren und wo könnte ich noch leben und was könnte ich noch machen so. Und da bin ich schon ziemlich alleine mit. So. Also ich habe schon das Gefühl, dass die sehr, ja, halt in diesem, ich werde jetzt erstmal Pflegefachkraft und dann schauen wir weiter, Modus sind. So. Was ja auch okay ist, die sind meistens erst 18, so 17, 18, 19 in dem Alter.
Riesenunterschied halt 22. Riesen, das sind locker 4 Jahre. Ja, ja.
Es klingt wenig, aber es ist halt, also ich finde, in der Entwicklung ist es schon, also wenn ich mir denke, wie ich mit 18 war, ich war ein komplett anderer Mensch eigentlich. Also deswegen kann ich es schon auch nachvollziehen, dass man irgendwie anders denkt in dem Alter.
Deshalb, ich bin immer mehr Fan von der Idee, erst mit 17 eingeschult zu werden in die erste Klasse. wo ist die Veränderung in den letzten 4 Jahren gewesen?
Also ich würde schon sagen, dass die mich so, ja, irgendwie, also klar, wie erwachsen ist man mit 22, man hat immer noch so einen langen Weg zu gehen und so, aber keine Ahnung, also mit 18, so, da habe ich noch zu Hause gewohnt, das war gerade so die Zeit, wo ich dann ausgezogen bin, wo ich gerade halt Abitur gemacht habe, wo es gerade darum ging, was mache ich danach, wie gehe ich weiter und da war man so noch in so einer richtigen, in so einem, ja, in so einer Schwebe einfach. Und dann ist man halt Schritte auch wirklich gegangen. So, man hat dann, ich habe dann zum Beispiel FSJ gemacht, ich bin ausgezogen, ich habe dann angefangen, Geld zu verdienen, mich selbst zu versorgen. Irgendwie, ja, und dann auch, und dann habe ich auch tatsächlich erst richtig angefangen zu überlegen, was will ich eigentlich vom Leben? So, ich lebe jetzt hier noch in dem Ort, wo ich irgendwie, ja, oder in der Gegend, wo ich aufgewachsen bin. So, aber dann, was gibt's denn noch in der Welt und was möchte ich noch eigentlich machen so mit meinem Leben? Und das ist tatsächlich erst in der Zeit gekommen. Also ich würde schon sagen, das hat viel so zu meiner Entwicklung beigetragen, nicht mehr zur Schule zu gehen und so das Leben so in den eigenen Händen richtig zu halten, dann erstmal auch zu merken, dass es auch wirklich ein wertvoller Schatz ist, den man selber ja wählen kann, in welche Richtung es sich entwickelt. So.
Geht es Hand in Hand mit der Angst, nicht genug gelebt zu haben am Ende?
Ja, voll. Also das, ja, das resultiert so ein bisschen daraus, ne, aus diesen Gedanken, so was was kann ich noch machen und wo möchte ich mal hin und auch dieses so, sich selber zu erlauben, auch große Träume zu haben irgendwie. Also so, ich hatte das Gefühl, so als Jugendlicher, so in der Pubertät, so, da war erstmal mein Ziel überhaupt erstmal durch die Schulzeit zu kommen. So, gar nicht mal einen sehr guten Abschluss zu machen, sondern erstmal einfach überleben so und durchkommen und dann den Abschluss in der Tasche haben. Und danach, da war ich, hatte ich gar keine großen Ansprüche dran irgendwie. Ich hatte gar keine Vorstellung davon irgendwie, was es heißen könnte, so sein eigenes Leben irgendwie zu gestalten. Und wo ich mich damit immer mehr auseinandergesetzt habe und auch überhaupt angefangen habe, so auch detailliertere Träume irgendwie so, ja, zu träumen einfach, dann, ja, kommt auch schon so diese klassische FOMO, Fear of Missing Out, dass man sich so denkt, boah, es gibt noch so viele Länder, die ich sehen will und der Studiengang wäre cool und der Beruf wäre cool und hier noch ein Business aufbauen und dies und das und oh, wie schaffe ich das alles überhaupt in einem Leben quasi?
Gar nicht.
Nee, sag das nicht so.
Das ist aber auch nicht schlimm, finde ich. Das klingt jetzt so irgendwie die 22-Jährige und der alte weiße Mann, will ich überhaupt nicht so. Aber ich kann total verstehen, was du da sagst, weil es mir, glaube ich, in dem Alter total ähnlich ging. Jetzt bin ich will es mir gar nicht eingestehen, doppelt so alt wie du. Und nicht, dass ich Träume aufgegeben hätte oder so, aber ich finde das so ein bisschen wie fremde Länder bereisen. Früher, als ich so alt war wie du, und wenn wir in Urlaub gefahren sind, ne, wir haben einen Flug gebucht und komm, lass uns Südafrika machen. Ja, geil, Südafrika, lass uns alles sehen, lass uns richtig lang rumfahren, nichts planen, alles machen, alles sehen. Ne? Und dann bist du 3 Wochen unterwegs, bist überall irgendwie in eine Nacht oder 2, verbringst währenddessen auch noch ewig viel Zeit mit der Orga, wo übernachten wir jetzt, wo können wir hier bei euch, nee, hättet ihr früher buchen müssen, ja okay, fahren wir nochmal weiter so, du hast gar nicht so die Zeit, irgendwo einzutauchen und heute sage ich, also wir waren vor kurzem nochmal in Südafrika, dann auch mit Kindern und er sagt, scheiß drauf, das ganze Land zu sehen, wir machen eine Ecke mit Zeit, bleiben hier mal 5 Tage, bleiben da mal 7 Tage und bleiben da nochmal 3 Tage und erleben das Leben dort. Ich habe gemerkt, ich für mich, und das ist eine sehr persönliche Entscheidung, und ähnlich ist es bei mir, glaube ich, beim Leben, es gibt so bestimmte Dinge, da will man irgendwie alles haben. Manchmal ist es aber cooler, sich 1, 2 ganz wichtige Dinge rauszupicken und die dann richtig auszukosten. Und ich glaube, so gehe ich heute viele Sachen auch im Leben an, dass ich sage, ja, wäre ganz cool, das zu machen, aber ich kann mich da gar nicht so draufwerfen und um alles rauszuziehen und dann habe ich das halt nicht gemacht, aber dafür das andere umso mehr.
Ich glaube, das ist eine richtig gute Einstellung, weil wenn man, glaube ich, so 1000 Projekte immer parallel hat, dann kann man halt wirklich auch nichts wirklich mit 100% quasi geben. Man kann so in alle Projekte so 20, 30, vielleicht 40% von seiner Energie reingeben. Aber wenn du weißt, ich habe gleich noch 9 andere Projekte, die ich auch noch irgendwie bearbeiten muss, dann kommt halt bei nichts irgendwie so das komplette Paket von sich selber irgendwie so rein. Ne? Aber ich finde es voll schwer, sich da zu entscheiden. So.
Also, Multitasking ist eine Lüge. Multitasking gibt es nicht, finde ich. Ne. Wie fängt man denn mit Tätowieren an? Also man muss ja irgendwie erstmal üben, ne?
Ja, also man muss sich halt erstmal alles kaufen, was man so braucht. Ich denke mal, die meisten, die da irgendwie Interesse dran haben, sind wahrscheinlich auch selber tätowiert und wissen so ein bisschen dann aus eigener Erfahrung, ja, was braucht man so? Und dann stürzt man sich erstmal so wie ein richtiger Amateur quasi rein. Guckt, wo kann man sich überhaupt Sachen besorgen? Was gibt's überhaupt, ne? Was braucht man überhaupt alles und so? Da gibt's ja auch tatsächlich doch mehr zu beachten, als man im Vorhinein vielleicht denkt. Und ja, dann nimmt
ja, okay, ich meinte gar nicht die Ausrüstung und Equipment, sondern du fängst ja jetzt nicht gleich, das also du sagst richtig, nicht zu deinem, ja, du gehst ja nicht zu deinem besten Kumpel und sagst, du, darf ich kurz mal bei dir was ausprobieren? Ich kann es noch nicht, aber
also als erster Schritt kann man sich so Kunsthaut kaufen. Also früher hat man es auf Schweinehaut gemacht. Das würde ich jetzt auch als Vegetarierin nicht so gerne machen. Und ist auch heute nicht mehr so gang und gäbe. Deswegen kann man sich so Kunsthaut kaufen. Das ist die so aus Silikon. Und da übt man dann erstmal so die ersten Striche mit oder die Maschinenhaltung überhaupt, weil die vibriert ja auch, ne? Da muss man ja auch dran denken, die vibriert so und du musst da trotzdem eine gerade Linie machen. So. Deswegen dieses Handling mit der Maschine überhaupt erstmal kann man halt gut auf die so einer Kunsthaut üben. Die ist halt, ja, natürlich nicht so wie eine richtige Haut, die gibt nicht so nach und Hautschichten und so, das ist natürlich, das kann man nicht imitieren, so wie es sich auf echte Haut anfühlt. Und ja, natürlich.
Wie fühlt sich diese Kunsthaut, wie fühlt sich so eine Kunsthaut an?
Ja, das also ein bisschen wie so eine, zum Beispiel so eine Dauerbackfolie, kennst du das?
Ja,
so ein bisschen, finde ich. Ein bisschen dicker noch. Ja. Und okay. Dann irgendwann geht man, also die meisten, glaube ich, machen es so, ich weiß nicht, ob es alle so machen, ich habe es zumindest so gemacht, geht man an sich selber erstmal, also an seine Beine und sticht sich erstmal das eigene, das erste Tattoo erstmal selber, um zu wissen, wenn ich es verkacke, dann habe ich das erste bei mir selber verkackt.
Aber ich meine, wenn man noch ungeübt ist im Tätowieren, dann auch noch in so einer Körperhaltung, dass man irgendwie das Bein tätowiert, ist ja, also nicht gerade unterstützend, um es richtig zu machen, sondern eher hinderlich, würde ich jetzt sagen, oder?
Kommt drauf an, also man kann sich ja eine gute Stelle aussuchen. Also ich habe mein erstes Tattoo so in der Mitte der Wade tätowiert, dass ich so das eine Bein einfach auf das andere gelegt habe und dann hatte ich ja trotzdem noch beide Hände. Das ist halt wichtig, dass man die Hand, mit der man die Maschine hält, und noch eine Hand hat, womit man die Haut so spreizen muss quasi. Und ja. Das geht natürlich nicht, weil ich habe mich zum Beispiel auch schon mal am Arm tätowiert, aber das geht halt nicht, weil da hast du ja keine Hand mehr zum Spreizen, so, weil du hast ja den Arm gerade schon in der Hand, so. Und deswegen geht das Bein eigentlich tatsächlich ziemlich gut.
Okay, gut. Nee, aber fair enough, also wenn man schon versaut, dann hast du recht, ne? Und hat's geklappt?
Ja, richtig gut sogar. Also ich persönlich finde, dass echte Menschenhaut noch ein bisschen Fehler eher verzeiht als die Kunsthaut. Deswegen war ich sogar positiv überrascht.
Musst du erklären?
Ja, also wenn du quasi so die Maschine hast, so wie gesagt, die vibriert ja und dann du musst ja halt trotzdem eine gerade Linie ziehen. So. Und wenn du auf der Kunsthaut so mal 1 Millimeter so ein bisschen verrutscht mit der Maschine, hast du direkt eine Macke drin. Aber ich finde, in der echten Haut, weil die halt ja organisch ist und irgendwie ja einfach anders strukturiert ist, ist es nicht so. Also da hast du schneller ein besseres Ergebnis als auf so einer Kunsthaut, finde ich.
Und wo geht da die Reise hin? Weil du wirst ja jetzt nicht nur dich tätowieren wollen.
Nee, genau. Also ich habe auch schon Freunde tätowiert, die halt mutig genug waren. Also die haben natürlich dann gesehen, was ich erstmal bei mir selber gemacht habe. Das war natürlich der erste Schritt. Und was ich auf Kunsthaut gemacht habe. Und dann haben halt manche gesagt, ja, mach mir doch mal was Kleines hier an die Wade und da und da. Und ja, so hat das dann erstmal am Anfang seinen Lauf genommen, ne?
Vom Nervositätslevel, wo war das? Wenn du wusstest, okay, das ist jetzt bei jemand Fremden und auch noch bei Freunden. Also du würdest es immer sehen, wenn du jetzt die Sache verkackst.
Ja, obwohl, also ich war eigentlich relativ entspannt. Ich habe schon, weil ich hatte natürlich auch zu meinem Anfängerlevel angepasste Motive, ne? Also die waren natürlich entsprechend, ja, eher so Schriftzüge oder so oder halt nur einfache Linien so, ne? Wo man jetzt nicht so, wo man, egal wie schlecht man vielleicht mal eine Linie verwackelt, trotzdem noch erkennen kann, was es sein soll, so. Deswegen war es relativ entspannt. Wo ich tatsächlich mal sehr gestresst war, das war auch relativ am Anfang, das war auch schon eine totale Schnapsidee. Ich bin ja gerade in der Berufsschule und da hat mich eine Klassenkameradin gefragt, ob ich ihr nicht mal in der Mittagspause ein Tattoo stechen könnte. Und ich habe ja gesagt. Dann hat sie mich abgeholt, ich habe mein ganzes Tattoo-Kram mitgenommen und dann habe ich in der Mittagspause sie in der Schule auf dem Tisch liegend tätowiert. Tatsächlich sogar ein ziemlich großes Motiv an der Wade. Ich hatte sehr Stress und habe danach sehr Lack von meiner Schulleitung bekommen. Aber es ist trotzdem was geworden.
Reden wir von der Berufsschule?
Ja.
Ja, okay, aber da waren ja genügend Leute da, die dafür sorgen konnten, dass es irgendwie septisch sauber und so weiter und so fort. Aber trotzdem, vielleicht nicht das, was die Schule ständig sehen möchte in der Pause.
Nee, war nicht so.
Und hier ist die Cafeteria, hier können unsere Schüler Sport machen und hier wird tätowiert. Ja, und zwar ehrenamtlich.
Ja, ich war sogar noch in der Probezeit zu dem Zeitpunkt und am Ende von der Probezeit haben wir so Probezeitgespräche geführt und kriegt man so ein Feedback vom Klassenlehrer und von der Schulleitung auch und da sagte die Schulleitung halt auch zu mir und das Tattoo-Studio verlegen Sie bitte nach Hause. Und da habe ich gelacht und dann sie so, ich finde das überhaupt nicht witzig. Da wusste ich, okay, es ist ernst.
Ich überlege gerade, wir machen jetzt diesen Anruf wirklich schon sehr, 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 sehr lange und in einer der ersten 10 Folgen, glaube ich. Also die Person auf der anderen Seite hatte so große Angst, dass sie teilweise die Wohnung nicht verlassen konnte. Darum ging's. Und sie hat auch von einem Tattoo erzählt, auf der Wade, glaube ich, was sie einfach mal ausprobiert hat. Und es war ein Grammophon.
Okay.
Und das fand ich jetzt für einfach mal ein Tattoo ausprobieren, dann eben nicht so ein klitzekleines Schriftzeichen oder irgendwie von mir aus ein Viereck, gibt es ja mittlerweile auch, sondern so ein Grammophon.
Das ist ein Statement auf jeden Fall.
Ja, Statement Piece.
Ja. Ja, und auch vom Schmerzlevel, wenn du erstmal drin bist, ne, dann kannst du ja nicht aufhören. Du musst dann ja auch zu Ende machen, irgendwie, sonst sieht es ja ein bisschen komisch aus.
Ich wollte auch immer ein Tattoo auf dem Fuß haben, aber ich hatte immer zu viel Schiss vor dem Schmerz. Deshalb habe ich es gelassen. Ich bin dafür nicht gemacht.
Auf dem Fuß?
Ja.
Was wolltest du denn auf dem Fuß haben?
Ich weiß auch nicht. Das war so ein Spleen. In meiner Hippie-Phase mit 18 dachte ich mir, das wäre cool. Da wollte ich die Frauen mit beeindrucken. Aber ich hatte nicht die Eier für ein richtiges Tattoo, was man ständig sieht. Und dann dachte ich mir, auf dem Fuß ist ja egal. Selbst wenn ich irgendwann mal schrumpelig werde oder es bereue, da hat man ja eh meistens Socken an. So.
Dann war es doch kein echter Hippie. Wegen den Socken und wegen der Lebenseinstellung.
Hippie und cool und so weiter ist wirklich nichts, was ich irgendwie über meine Phase in der Schule sagen würde, um Gottes Willen. heute auch nicht, aber damals erst recht nicht. Was heißt denn Grenzen ausloten?
Ja, also ich würde sagen, also es gibt ja immer Grenzen bei allem. Und aber die auch halt sind ja oft ungeschrieben so, also gerade so, was so zwischenmenschliche Sachen angeht, aber auch sonst so im Leben irgendwie. Und ich gucke immer gerne irgendwie, wo die Grenzen sind, so. Also und ich möchte es nicht nur theoretisch wissen, sondern auch praktisch erfahren. So, da wäre ja zum Beispiel dieses Tätowieren fällt da zum Beispiel auch voll rein, weil ich wollte gucken so, also ist ja schon frech einfach, sich in der Schule auf den Tisch zu legen und Tattoo-Maschine rauszuholen. Wollte ich mal gucken, was passiert denn dann? So, also irgendwie, ich muss immer so gucken, ja, wie weit kann man irgendwie gehen? Wann kriegt man Konsequenzen? So, ich weiß auch nicht, warum. Das ist irgendwie ein ungesunder Teil von mir, aber auch ein guter irgendwie, weil der mir auch immer schöne Situationen einbringt. Also ist so voll zwiegespalten.
Wenn es deinen besten Kumpel an dir nervt, dann gibt es ja vielleicht auch Dinge, die du auslotest, so im zwischenmenschlichen Bereich, die was nerven kann.
Ja, voll. Also zum Beispiel, ja, das ist halt so, es überträgt sich so auf verschiedene Lebensbereiche, so dieses Grenzen ausloten. Und in manchen ist es voll gut und voll, da feiere ich das und da liebe ich diese Eigenschaft an mir. Und in manchen ist es halt dann auch, ja, wo ich merke, ach komm, jetzt nervt jetzt auch irgendwie, ne? Und zum Beispiel halt mit Freunden oder so, da ist es halt auch mal das, keine Ahnung, man ärgert sich ja auch mal so, ne, untereinander so. Keine Ahnung, zum Beispiel, dann saß mein Kumpel so auf Eck vor mir und ich habe dann die ganze Zeit so seinen Stuhl mit dem Bein so weggeschoben, weißt du?
Mhm.
Und ja, das, da kann man mal kurz drüber lachen und dann nervt es ein bisschen beim zweiten Mal oder beim dritten Mal. Und ich gucke immer so, was kommt denn, wenn ich noch ein viertes Mal mache und wenn ich es vielleicht auch nochmal ein fünftes Mal mache, obwohl er schon gesagt hat, jetzt nervt's aber so. Also irgendwie, ich muss mal gucken, was passiert denn, wenn ich noch einen Schritt weiter gehe, so. Und im Zwischenmenschlichen kann es natürlich nerven auch mal, also in Situationen. In manchen Situationen kann es natürlich auch was Gutes hervorrufen und einen dazu bringen, irgendwie ja, coole Erinnerungen zu schaffen oder so. Aber manchmal nervt es halt auch einfach, je nach Setting, ne?
Also wenn jemand so zu mir wäre, ich würde sagen, komm, leck mich am Arsch, dann lassen wir es.
Ja, in diesem Beispiel jetzt. Aber es gibt ja auch noch andere Beispiele, wo es dann wieder gut ist. Wo es sich auf eine andere Art und Weise auslebt. So, weißt du?
Lass uns morgen in Paris frühstücken. Okay.
Zum Beispiel. Sowas kommt auch dann bei heraus.
In Sachen Erinnerung und irgendwie was Cooles gemacht haben, was war das Coolste, was dabei zustande gekommen ist? Und was war das Beschissenste, weil du dich einfach wie eine arschige Freundin verhalten hast?
Also das Coolste. Ja, da habe ich, also da, viele so Ausflüge einfach, ne, wo ich, weiß ich, zum Beispiel vor 2 Wochen hatten wir Schule und dann waren wir abends noch ein Eis essen bei McDonald's und dann haben wir gesagt, ja, so aus Spaß, lass mal nach Hamburg fahren. Das ist so 3,5, 4 Stunden mit dem Auto von uns entfernt. 3 Stunden eher. Und also abends war es schon, 21 Uhr, wir mussten am nächsten Tag um 8 Uhr in der Schule sitzen. Lass mal spontan, am Mittwochabend Und das wäre so, ich glaube, wenn ich bin dann bei sowas auch immer die treibende Kraft so ein bisschen. Ich glaube, meine Freunde waren dann so, ja, wollen wir echt? Und ich so, ja, machen wir jetzt. Aber wir gehen nicht mehr nach Hause. Wir gehen genauso, wie wir jetzt sind, fahren wir jetzt sofort nach Hamburg. Ja, okay. Und dann sind wir halt losgefahren einfach. Und sowas ist halt witzig. So, das sind halt, das war jetzt kein, also es war auch ein bescheuerter Abend irgendwie. Also es, ja, im Endeffekt.
Man fährt nach Hamburg, hat eine gute Zeit im Auto, trinkt irgendwo ein Bier und fährt wieder zurück. Aber der Weg ist das Ziel. Okay, verstehe ich. Ja, das ist fair, ne? Und was war das Beschissenste?
Also das würde ich sagen, sind immer mal wieder dann so kleine Situationen, sowas wie gerade, was ich meinte mit dem Stuhl, was halt wirklich eine kleine Situation ist. Oder halt, wenn ich dann ja auch mal dann so jemanden so ein bisschen irgendwie auch vielleicht mal reinreite dadurch irgendwie. Also dadurch, dass ich dann, weil ich so ja, auch...
Nein, du bist auf der Metaebene, du beschreibst.
Ja.
Ich will ein Beispiel.
Ja, okay, zum Beispiel, das war... sogar eins, wo wir quasi vorhin schon mal drüber geredet haben, wo ich mich auch entschuldigen musste danach, weil ein Freund von mir darüber geredet hat, dass er Interesse hätte an einer aus meiner Klasse. Und wir haben halt manchmal so diese, und diese Person, an der er Interesse hätte, die ist auch eine sehr gute Freundin von mir. Und mich hat das irgendwie, wir haben uns geärgert so ein bisschen gegenseitig, ne? Und diese Person war halt auch dabei. Und dann haben wir uns halt die ganze Zeit, hat sich so ein bisschen hochgeschaukelt und dann habe ich einfach rausgehauen, quasi, was er so darüber gesagt hat, was er für Vorstellungen hätte oder so, also was sehr Detailliertes quasi, was er nur mir anvertraut hat, so. Habe ich dann rausgehauen.
Mal, was heißt ja detailliert? Was das Körperliche angeht, oder wie?
Ja, genau, also er hat quasi gesagt so, ja, eine Beziehung könnte ich mir mit ihr nicht vorstellen, aber einmal fürs Bett würde es reichen quasi, so. Was ja auch okay. Gemein ist, überhaupt das zu sagen. So. Und aber ist ja überhaupt nicht meine Aufgabe, das in dem Moment dann zu sagen. So. Aber ja, weil ich das ein bisschen hochgestockt habe und ja, dann habe ich es einfach rausgehauen. So. Was natürlich unangebracht war in dem Moment, ne? Und auch einfach, das war dann diese Grenzüberschreitung quasi, ne? Das war dann nicht Grenzen ausdrücken, sondern wirklich klare Grenzüberschreitung. So, ich habe was gesagt, ein Geheimnis weitergesagt, quasi, was einfach mir nicht zusteht zu sagen. So. Und ja, und danach hat er auch dann zu mir gesagt, dass es natürlich scheiße war, dass ich das gesagt habe. Und ja, dann in dem Moment merkt man natürlich auch, okay, ja, es war jetzt wirklich scheiße. So. Und dann kann ich es auch reflektieren und mich auch entschuldigen, so, aber das nimmt es ja nicht zurück, dass ich es in dem Moment schon ausgeplappert habe. So.
Okay. Und um es richtig zu verstehen, wem stehst du näher, ihm oder ihr?
Oh, das kann ich gar nicht sagen. Also es sind beide okay. Sehr gute Freunde, aber
okay.
Die sind miteinander halt eine ganz andere Ebene.
Die sind miteinander nicht so close, wie beide jeweils mit dir close sind.
Ja, genau.
Ja. Dann, okay. Da wäre ich auch sauer.
Ja, war auch kacke von mir. Also. Ja.
Bist du eine gute Freundin?
Also, gut ist auch natürlich ein dehnbarer Begriff, ne? Kommt natürlich darauf an. Es gibt ja auch verschiedene Eigenschaften, die einen Freund gut machen können. Also ich würde sagen zum Beispiel ein Faktor Spaß haben können und Abenteuerlust und Spontanität und alles, was so in diese Ebene fällt, voll. Also da könnte man sich, glaube ich, fast keinen besseren backen. Aber was vielleicht dann halt in so Sparten fällt wie, ja, weiß ich nicht, vielleicht auch mal, ne, Geheimnisse für sich behalten können und ja, auch irgendwie so dieses Zwischenmenschliche, dieses, ja, wie soll ich sagen? Also ich gerade in Gruppen habe ich schon das Gefühl, dass ich dann schon immer auch sehr so ich-bezogen bin und auch so ein bisschen immer auf diese Selbstpräsentation irgendwie so ein bisschen drauf fokussiert bin, so dass dann auch für mich auch so unscheinbarere Sachen hinter den Tisch fallen, weil ich dann irgendwie so mit mir selber und meiner Rolle irgendwie in dieser Gruppe beschäftigt bin und dann in solchen Aspekten dann eher nicht.
Das finde ich mutig zuzugeben.
Ja, Mut ist ja mir auch wichtig, ne? Deswegen versuche ich das ja auch immer wieder in mir hervorzurufen, mutige Aussagen auch mal zu treffen. Aber natürlich so, dass ich keinen verletze, im Idealfall, was natürlich nicht immer klappt.
Ich verstehe auf jeden Fall deine Antwort auf die Frage, was man dir auf der Straße, wenn man dich so sehen würde, dir nicht ansehen würde. Dass du introvertiert gesagt hast, weil nach all dem, was ich jetzt in dieser Folge von dir gehört habe, nehme ich dich ja auch als sehr nach außen gekehrt wahr.
Ja.
Viel interessant.
Bin ich auch. Ich bin so, ja, auch offen und gehe so gerne auf Menschen zu und so, aber ich habe halt auch, ja, viele Anteile, die, das, was auch, glaube ich, voll gut ist, weil sonst wäre ich, glaube ich, wenn ich jetzt nur diese Anteile hätte, die so nach außen immer sind, wäre ich wahrscheinlich ein schwierigerer Mensch, als wenn ich noch diese in mich gekehrten Seiten hätte, wo ich so Sachen auch reflektiere, weißt du? Weil ich glaube, wenn man dann nur so auf diese Außensicht und andere Menschen und so immer ist, dann, ja, würde ich gar nicht vielleicht zu diesen Erkenntnissen auch mal kommen und mich überhaupt so reflektieren können und dann daraus halt auch mal Konsequenzen ziehen können. Ne? Das ist ja auch wichtig.
Was für Konsequenzen ziehst du denn?
Ja, also einfach, dass ich versuche dann, mich anders zu verhalten. Ne? Also zum Beispiel jetzt in dieser Situation, die wir jetzt gerade besprochen hatten, so, dass ich danach auch mal mich mal auch mal frage, warum hast du das jetzt überhaupt gesagt? So, also warum hast du ihn jetzt so in die Pfanne gehauen quasi mit der Aussage? So? Und dann auch, ja, im Endeffekt dann einfach versuche auch, weil oft, wenn man, sag ich mal, jemanden anders irgendwie reinreitet oder so, dann ist es ja so, weil ein Teil von sich selber irgendwie verletzt ist oder so durch diese Situation. So, keine Ahnung, vielleicht dadurch, dass er ihr dann die Aufmerksamkeit gegeben hat oder so, die ich mir vielleicht gewünscht hätte oder so, auf so einer abstrakteren Ebene. Und dann versucht man sich ja schon so zu reflektieren, so, wo kommt dieses Gefühl her? Und ja, wie kann ich einfach vermeiden, dass es nochmal so passiert, weißt du?
Mhm.
Also ich finde schon diesen Schritt, am Endeffekt dann zu gucken, wie gehe ich jetzt einen Schritt weiter und werde da wirklich besser, ist schon der schwierigste, so an dieser Selbstreflexion.
Absolut, total. Ja.
Das habe ich auch oft, dass ich einfach so Erkenntnisse habe und denke mir so, ah, okay, ich glaube, dieses Verhalten resultiert aus dem Gefühl oder aus diesem unbefriedigten Bedürfnis oder whatever. Aber dann auch diesen Schritt so, okay, und was mache ich jetzt dagegen? So, Das ist natürlich schon das, was auch am schwierigsten ist.
Und am Ende ist man doch ein Gewohnheitstier und macht beim nächsten Mal doch irgendwie das Gleiche, weil man nicht vom Kopf her handelt, sondern aus dem Herzen oder aus, weiß ich nicht, aus dem Charakter heraus. Man denkt ja nicht nach, wenn man sowas macht. Ne? Aber ja, drüber nachzudenken und versuchen, irgendwas rauszuziehen, ist ja schon mal ein guter Ansatz.
Ja, auf jeden Fall, denke ich auch. Ja, und ich meine, also ich verzeih mir das dann auch irgendwie, also auch Fehler zu machen, so gehört ja auch dazu, weißt du? Und wäre ja auch blöd, wenn ich jetzt schon zwischenmenschlich jetzt schon voll perfekt wäre, weil ich habe ja noch voll viel Weg vor mir, in den ich noch viel besser werden kann, so, weißt du?
Es geht ja nicht um besser werden, es geht ja nur, ich meine, wenn es einem egal wäre, dann spricht das ja auch irgendwie oder sagt das ja auch sehr viel über die Beziehung, ne? Wenn es dir egal wäre, wie der andere da über dich denkt, dann ist es scheinbar keine Freundschaft und es passieren Fehler, wenn du 45 bist und es passieren Fehler, wenn du 90 bist. Also wenn da noch die Freunde um einen rum sind. Und wenn einem das nicht mehr nahe gehen würde, dann stimmt ja auch irgendwas nicht. Also von daher. Und die Frage von wegen, ob man introvertiert ist und extrovertiert, ist ja auch Quatsch. Also ich glaube, die wenigsten Menschen sind nur introvertiert oder nur extrovertiert, sondern man hat ja immer eine Bandbreite an Persönlichkeit, die je nach Situation, je nach Tageslaune sehr unterschiedlich ist. Von daher.
Ja, zum Glück, ne?
Ja, zum Glück. Eben. Stell dir vor, wir wären alle nur eindimensional. Das wäre ja.
Ja, voll anstrengend.
Voll anstrengend. Wo wir schon von anstrengend reden, die Arbeit von Clemens ist scheinbar sehr anstrengend. Er hat meine Nachricht noch nicht gehört und antwortet.
Oha.
Mein Vorschlag ist, wir lassen nachher Clemens das letzte Wort mit seiner Grußbotschaft. Ich werde ihn dazu zwingen, nochmal was zu schicken und er liebt es total, nicht sowas zu machen. Das hören wir gleich ganz am Ende. Bei dir bleibt natürlich noch die Frage offen, was auf dein Cover kommt, auf das Episodenbild.
Mhm. Wahrscheinlich am ehesten irgendwas mit Tätowieren, weil das ja schon so das Präsenteste irgendwie war, glaube ich, was am meisten auch dein Interesse geweckt hat. So.
Das stimmt nicht. Nee. Da habe ich nur, also wirklich, nur weil ich zu wenig Fantasie habe, um auf sowas wie Kunsthaut zu kommen, habe ich gefragt. Aber die anderen Sachen haben mich auch sehr interessiert. Um Gottes Willen schon wieder. Ich habe sehr nachgedacht bei dem, was du gesagt hast. Von daher, ich danke dir, sehe es als Zeichen, dass nur wir zwei miteinander gesprochen haben Ich weiß auch nicht, was für ein Zeichen das ist, aber es ist ein Zeichen, das zum allerersten Mal. Ich habe bisher nur eine Folge ohne Clemens aufgenommen, aber da war Ariana Barbouri zu Gast als Co-Hostin, wenn man das so sagen kann.
Ah, okay.
Die hat die Lücke von Clemens aufgefüllt. Aber ich habe noch nie eine Folge allein gemacht. Das hat sich auch ein bisschen komisch angefühlt. Ich hoffe, es war okay für dich.
Ja, voll.
Und jetzt die Grußworte von Clemens.
Hallo Jamina, hallo Johannes. Hier ist meine Grußbotschaft, wie gefordert. Ich gestehe, es ist die allererste in meinem Leben. Wann sollte man sonst auch schon mal bei welcher Gelegenheit Audio-Grußbotschaften dieser Art verschicken? Es fühlt sich zugegebenermaßen ein bisschen komisch an zu wissen, dass ich jetzt bei einer Folge nicht dabei bin. Das gab es ja, glaube ich, noch nie. Ich erinnere mich nur einmal, da musste Johannes mal weg, weil es, glaube ich, Alarm mit den Kindern gab. Da war der so auf der Hälfte der Folge auf einmal verschwunden. Jetzt weitermachen und ich bin sehr gespannt. Bis bald, liebe Grüße.
Das war Der Anruf. Von und mit Clemens Buchholdt und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen, deranrufpodcast.de.